Willkommen zur Episode 27 der Leseoptimisten. Heute haben wir auf unserer Tagesordnung das Buch The Corporate Tribe. Das ist von Danielle Brown und Jitske Kramer. Das sind zwei Holländerinnen. Und der Untertitel lautet vielversprechend Modelle und Werkzeuge für Führung, Management und Organisation. Als meinen Leseoptimisten habe ich heute wieder dabei den Peter Kusel. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Angela, grüß dich.
Und wer ihn kennt, du warst ja schon ein paar Mal bei mir hier als Leseoptimisten-Gast dabei. Du bist der Mann fürs Philosophische und insofern habe ich mir da gleich passenderweise dieses Buch ausgesucht für uns beide. Du bist Steuerberater mit einer Kanzlei im wunderbaren Allgäu, die dich kennen. Wunderbar für die anderen, wenn du noch zwei, drei Sätze zu dir sagst und dann steigen wir schon ins Thema ein.
Ja, gerne. Also erstmal natürlich auch eine große Ehre, dass ich schon zum dritten Mal dabei sein darf. Ich habe es ja eingangs in unserem internen Beschreibung gesagt, du hast mir diesmal durchaus vor Herausforderungen gestellt, aber kommen auch gleich dazu, warum. Ja, zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre alt, führe mit meinem Geschäftspartner Herbert Birkenmeier hier Kanzlei in Lauben, mit weiteren Kanzleien in Oberstdorf und München, sind mit der eigenen Datenschutzfirma und nur zwei anderen Firmen sind wir um die 130 Mitarbeiter. Und ich denke, Arbeit in unserem Team macht unglaublich Spaß und neben der ganzen Arbeit haben wir dann auch immer nur Zeit, um solche tollen Themen, um was auch gerade Führung anbelangt, moderne Arten der Führung, mal durchzukauen, wie man bei uns so schön sagt, und dann auch hoffentlich in die Praxis zu adaptieren. Und deswegen freut es mich auf unseren Podcast heute.
Ja, genau. Also ich bin ja auf dieses Buch gestoßen und gestehe, ich habe vorher noch nie davon gehört, über Xing und die New Works 21. Die haben im April eine Online-Konferenz gemacht. Das war übrigens sensationell. Also man konnte live nicht teilnehmen, weil es hat tatsächlich in der Elbphilharmonie stattgefunden. Das haben die super genial aufgezogen. Und da ist die Jitske Kramer mit einem Vortrag so Größenordnung 25 Minuten aufgetreten. Sie ist Anthropologin. Also man denkt sich im ersten Moment, was macht ein Mensch, der bei diesen uralten Völkern und Stämmen forscht, jetzt plötzlich auf so einer Bühne? Und die hat ein Feuerwerk an Ideen gezündet, also wo es bei mir so dauernd wow, wow, wow gemacht hat. Das war ein toller Vortrag, du hast ihn ja auch angehört. Und das, was mich eigentlich so als erstes beeindruckt hat und warum ich mich dann auf das Buch sehr gefreut habe, ist dieser wertfreie Blick auf die alten Kulturen. Da wird nicht gesagt, das ist gut oder schlecht oder böse und falsch oder richtig, sondern wir gucken einfach uns an, warum funktionieren diese Kulturen so, wie sie funktionieren, was bedeutet das für die Menschen und deren Leistung ist es dann, was sie im Buch eben gemacht haben, das zu übertragen auf Organisationen und Unternehmen. Und das, was sie da passenderweise für diese Zeit, die wir jetzt ja haben, beschreibt ist, und wenn es um Veränderungen von Kulturen geht, gibt es auch immer einen Raum dazwischen, den Liminal Space, Begriff hatte ich vorher auch noch nie gehört, und den zu beleuchten, und da kommen im Buch dann auch gute Ideen und Beispiele. Und das möchte ich mir jetzt mit dir genauer anschauen.
Ja, vielleicht noch ein Wort dazu, weil du sagst, was dich so beeindruckt hat, diesen nicht wertenden Blick drauf. Ich glaube, das zieht sich auch zwischen den Zeilen in dem ganzen Buch irgendwo so durch, dass ich glaube schon auch speziell wir Europäer ja immer irgendwo werten und uns, möchte ich sagen, erhöhen, aber schon mit ein bisschen komischen Blick, sagen wir, auf andere Kulturen, auf andere Kontinente schauen, wo man sich einfach mal denken muss, dass wir ja auch nur ein Teil des Ganzen sind und dass wir da manchmal vielleicht ein bisschen objektiveren Blick und nicht gleich wertend dahingehend sind, ob Kulturen was falsch oder richtig machen. Das hat mich bei dem Buch schon sehr imponiert und auch beim Vortrag und hoffe auch da schon ein bisschen was für die Praxis übernehmen zu können.
Gehen wir einfach mal so ein bisschen die Kapitel im Buch durch und so gucken mal, was wir für uns so rausziehen konnten. Das Buch zum Verständnis besteht aus drei Teilen. Erster Teil heißt Kultur bringt Ordnung ins Chaos. Dann kommt Es geschieht in den Beziehungen und der dritte Teil kulturelle Übergänge bauen und vernetzen, versetzen von Totempfällen. Und was ich auch so sehr geliebt habe an diesem Buch ist, diese Begrifflichkeiten aus der Anthropologie dann übertragen ins Unternehmensleben. Und man hat so oft ein Bild vor Augen, wo man einfach schmunzeln oder lachen muss. Also ganz zum Schluss kommt ja, ich greife das mal vorweg, das große Trance-Ritual der Magier. Erinnerst dich an die Stelle? Wir müssen noch besprechen, wir sind ja die Magier. Jedenfalls das Trance-Ritual der Magier. Er schaut so aus, das ist dann die PowerPoint-Präsentation der Unternehmensberater vor der Geschäftsführung. Und das passt so gut bei Trance, weil jeder schläft bei PowerPoint ja ein. Insofern fand ich das, also finde ich das bei all diesen Begrifflichkeiten und Bildern, die sie bringen, das kann man auch sehr, sehr gut dann in die eigene Unternehmenswelt übertragen.
Richtig, ja. Ich fand's auch von dem her interessant, haben wir auch vorher schon kurz mal im Off besprochen gehabt. Ich fand es von dem her auch interessant, weil diese Verbindung von, wir haben es glaube ich schon mal in einem unserem Podcast, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass Unternehmen ja immer mehr gesellschaftliche Aufgaben übernehmen können, sollen, wollen, dass vieles, was im Unternehmen an zwischenmenschlichen Beziehungen, an Kultur erlebbar gemacht wird oder erlebbar oder sichtbar wird, dass es einfach schon Jahrtausende lang in anderen Kulturen, in anderen Stämmen, in anderen Gesellschaften schon gab. Das fand ich für mich persönlich eine unglaublich interessante, ja, Überzeugung, wo da wieder klar geworden ist.
Ja, genau. Also das denke ich auch, das ist eine wichtige Veränderung und wir können ja immer nur hoffen, dass davon immer mehr Spirit in den Unternehmen kommt und stattfindet, dass wir alle ein Teil des ganzen Organismus sind und auch wenn wir der Mikroorganismus sind, tragen wir zu dem bei. Und das war auch das Schöne, das kommt auch im Buch immer durch, aber das hat sie in dem Vortrag so prägnant immer wieder gesagt. Menschen formen Kulturen, Kultur formt Menschen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass eben gerade wir sind ja gerade in einer wahnsinnigen kulturellen Veränderung gesellschaftlich, dass das, was im Großen passiert, auch immer darüber angestoßen wird, stattfindet, dass im Kleinen, sie sagt, jede Veränderung, jede Kultur, die sich verändert, tut es durch Interaktion und Entscheidungsfindung.
Richtig. Und was vielleicht im Vorfeld dazu noch interessanter scheint, dass er auch sagt, Kulturen, Stämme, Gesellschaften, genauso wie Unternehmen, die waren schon immer im Wandel. Wir vielleicht als Gesellschaft, wir kriegen das ja nicht so mit, weil der Wandel bei uns oftmals innerhalb von ein, zwei Generationen vonstatten geht. Aber auch das, glaube ich, haben wir ja schon beim letzten Podcast besprochen. Sachen, die für uns State of the Art sind, die waren vor 40, 50 Jahren für unsere Eltern, für unsere Großeltern noch vom Mond sozusagen. Und das auch wieder zum Adaptieren. Natürlich sind wir gerade momentan in einer unternehmerischen Zeit des Wandels, wo der Wandel immer schneller geht, immer chaotischer gefühlt wird. Aber dass Wandel an sich eigentlich was ganz Normales ist, das müssen wir uns auch wieder, sag mal, klar werden. Dann wird dem Ganzen ein bisschen der Angst und Schrecken genommen.
Und wenn man es mal, also bei diesem, das erste Kapitel ist ja, Kultur bringt Ordnung ins Chaos. Da wird ja einfach mal erklärt, was ist Kultur, wie entsteht sie und wie beeinflussen wir sie? Und dieses eben, Kultur ist weder gut noch schlecht, sondern einfach, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, es geht immer um zwei grundlegende Überlebensfragen, aber die kann man sich ja fürs Unternehmen, für die, also Kultur ist ja weder gut noch schlecht, sondern sie ist und letztlich ist sie die Antwort auf zwei grundlegende Überlebensfragen von Menschen und letztlich auch Organisationen. Also wie überleben wir als Gruppe oder Organisationen in einem externen Umfeld und wie regeln wir unsere interne Integration? Alles, was wir dann tun, sind diese Rituale, Normen, die Geschichten, die auf diese zwei fundamentalen Fragen die Antworten geben. Wenn man so mal in die Kanzlei blickt, ist es ja auch immer genau das, stellen wir uns nach außen dar. In welchem Rahmen befinden wir uns? Und so wie du sagst, das wird immer wichtiger, das in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu sehen. Und wie gehen wir intern miteinander um?
Richtig, ich glaube, dazu passt ja auch gut, was die zwei auch noch aufführen. Diese, ich weiß gar nicht, ob das ein englisches Wort ist oder ein niederländisches Wort, diese Emig- und Ethik-Sicht. Also zum einen die Sicht Inside Out und Outside In passt ja auch wieder gut zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass wir auch mal den Blickwinkel ändern müssen. Und es geht ja viel in diesem Buch auch um Coaches, die ja dann, kann man drüber denken, was man will, aber die dann schon auch immer Hilfestellung geben, um eben auch mal den anderen Blick zu bekommen. Und wie du sagst, wenn man das auf die Kanzlei umformen, hast du als Chef ja oftmals auch, bist du auch irgendwo in dieser Vorstandsblase, würde ich es einfach mal nennen, aber trotzdem hast du ja einen Blick für deine Firma. Aber auf der anderen Seite, wenn du von außen wieder neuen Input bekommst, und ich werde es mal nie vergessen, wo sehr liebgewonnener Dozent von mir mal zu uns kommen ist und gesagt hat, Herr Kuhs, wenn man zu Ihnen reinkommt, da merkt man förmlich die Energie hier in der Kanzlei. Und diese Outside-In-Sicht, die kann eine Bestätigung sein, die kann aber auch eine Aufforderung sein, Sachen besser zu machen. Und diese beiden Sichten zusammenzubringen und aus beiden das Richtige draus zum Schließen, das ist, glaube ich, auch Auftrag und Teil der Aufgabe von Leadership, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Das beschreibt sie ja auch und Ich fand auch diese Trennung nochmal wertvoll beim Nachdenken über, also jedes Unternehmen oder ihr in euren Kanzleien, ihr redet ja auch immer von, wir müssen die Veränderung gestalten, sei es vorher war es jetzt Digitalisierung, jetzt ist es immer noch Digitalisierung, jetzt ist aber noch im Zusammenhang mit der Pandemie. Und das zieht ja eine Veränderung, zieht ja auch immer einen Kulturwandel mit sich. Und da einfach zu gucken, okay, das erste ist eben dieser emische Blick. Also ich gucke mal und immer wertfrei, das ist das Wichtige, das ist dieser anthropologische Ansatz. Ich gucke einfach, warum ist es so, wie es ist? Es hat Hintergründe und Auslöser. Also der Mensch verhält sich so, wie er sich verhält und das untersuchen wir. Und dann gibt es diesen ethischen Blick, die Außenperspektive, die dann eine Erklärung, eine Analyse, ein Urteil dazu liefert. Und das beides zu kombinieren, das sagt sie, das ist die Kunst und das Können der Anthropologen, dem Blick eben auf ein Unternehmen zuzugehen und dann zu versuchen, daraus Veränderungswege abzuleiten. Das ist das Spannende an am anthropologischen Ansatz an der Stelle.
Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Angela, aber für mich war das, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland anthropologische Unternehmensberater gibt. Also für mich war das echt erstmalig, dass ich sowas gehört habe. Und am Anfang, ich meine, du hast ja das Buch vorgeschlagen, ging es mir auch so, habe ich gedacht, okay, was wollen jetzt Anthropologen im Unternehmen? Aber gerade eben zum Sehen, dass wir in Unternehmen mit den gleichen Herausforderungen gechallenged werden, wie es schon jahrtausendeweise der Fall war, das ist ja das Interessante. Und dass dann natürlich Anthropologen durchaus eine sehr, sehr fördernde und gute Rolle in so einem Transformationsprozess spielen können, das liegt dann eigentlich dann auf der Hand.
Ja, genau. Und vor allem, die bringen nicht nur mit ihrem Wissen oder gerade doch gerade durch ihr Wissen durch von alten Kulturen bringen die ganz viel Wissen rein in so ein Unternehmen, in so eine Organisation, das wertvoll ist. Also ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es in Deutschland eine anthropologische Unternehmensberatung gibt. Aber ich finde den Ansatz echt gut und toll. Und irgendwo, ja, sagst du ja auch einmal oder steht es ja auch, der Grundsatz der Anthropologie lautet ja, wir lernen aus dem, was wir schon wissen.
Richtig, das interessanterweise wird dir wahrscheinlich auch so gehen. Manchmal schreibst du ja neben so einem Podcast auch noch was auf, was du nur sagen willst. Und auch das hat sie wieder, also zumindest für mich, durchs ganze Buch durchgezogen. Dieses ganze alte Menschheitswissen oder das Wissen über Rituale, wie man da dazukommt. Wir haben das ja alles in uns. Und uns genauso wie das im Unternehmen jetzt auch immer mehr, und das finde ich eine super tolle und auch glückliche Entwicklung, immer mehr die Mitarbeiter in den Fokus rücken. Das sind einfach Sachen, die liegen auf der Hand, weil die Mitarbeiter die wichtigste und beste Quelle des Unternehmens sind, dass das jetzt mehr in den Mittelpunkt rückt. Eigentlich, das ist schade, bräuchte man dafür keinen Berater, aber wenn man dann durch so ein Buch dann doch wieder das klar wird, dass das der richtige Weg ist, dann hat so ein Buch schon einen Großteil seiner Aufgabe erfüllt.
Ja, genau. Und vor allem, also jetzt in diesem ersten Teil verstehen, dass andere anders ticken und dass es nichts Schlechtes ist. Und ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, weil der ist für mich unglaublich stark und bedeutend, da geht es um Widerstand. Und Anthropologen kennen den Begriff Widerstand nicht, beziehungsweise erkennen ihn nicht an, also finde ich großartig, weil sie sagen, Widerstand ist nur eine vom Vorschlag des Veränderers abweichende Meinung. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Und Menschen, und das finde ich noch das viel Wichtigere, Menschen sind meist nicht gegen das Neue, sondern für den Erhalt dessen, was sie in der gegenwärtigen Kultur als wertvoll erachten. Und ich glaube, das ist nochmal, da haben wir auch schon öfter im Podcast drüber geredet, das ist einfach nochmal zu betonen, so wichtig, dass das Festhalten am Alten nichts Schlechtes ist, sondern auch seine Berechtigung hat. Und wir nur gucken müssen, sie macht ja dann, sie bringt ja dann den Vergleich, die Ahnen und der Spirit, wie gelingt es uns, unsere Ahnen mit umzuziehen in dieses Neue, darüber nachzudenken, finde ich ein toller Gedanke.
Es sind unglaublich starke Sätze. Wie gesagt, wenn du dann darüber nachdenkst, und auch da glaube ich, das soll jetzt hier kein Kulturbashing werden, aber es steht ja auch oft in dem Buch drinnen, dass einfach die westliche Kultur sich da doch deutlich von der östlichen Kultur unterscheidet. Wir sind hier eher auf Konfrontation, auf Kämpfen, auf miteinander ranken, um gewisse sag mal, Trends oder zukünftige Entwicklungen bedacht. Und im Osten ist eher dieser Kooperationsgedanke deutlich stärker oder auch in afrikanischen Kulturen. Was ja auch wieder damit zusammenhängt, dass man eben nichts wertet, sondern wenn einer, und das vielleicht auch, das müssen Führungskräfte sich noch mehr aufs Revier heften, wenn hier Widerstand aus der Firma kommt, dass das per se erstmal nichts Schlechtes ist, sondern dass man daraus ja lernen kann. Das sind auch so Sachen, wie ich es vorher gesagt habe, eigentlich liegen sie auf der Hand. Wenn wir wüssten, warum sie die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht so an die Oberfläche gebrochen sind, dann wären wir, glaube ich, alle schlauer oder hätten es anders gemacht. Aber es sind so Sachen, die liegen auf der Hand und die müssen wir wieder mehr zulassen und auch uns selber da ein bisschen weniger wichtig nehmen und sagen, okay, auch und vor allen Dingen, wenn es von Mitarbeitern Vorschläge, Verbesserungen kommen, dass das ja direkt aus der Mitte des Unternehmens kommt.
Genau. Und dass die ja auch meistens wissen, was erhaltenswert ist und warum.
Richtig.
Sehr gut. Hast du im ersten Bereich noch einen Punkt, der wichtig ist?
Nein, also du hast es ja vorher auch gesagt, mit diesem, was ich, der zweite Eingangssatz, was ich unglaublich stark fand, war dieses Kultur formt Menschen und Menschen formen Kulturen. Und da, das ist auch wieder, ohne da jetzt darauf zu sehr rumtreten zu wollen, dieser bisschen östliche Ansatz, dass alles irgendwie zusammenhängt. Das ist wie ein Kreis, der, man kann nicht per se sagen, das geht in die eine oder kommt aus der einen Richtung und geht die andere Richtung, sondern das ist, ja, alles hängt voneinander ab. Da gibt es da irgendwie so einen tollen chinesischen Satz da dazu. Allein wenn man diesen Satz, glaube ich, fürs Unternehmen für bare Münze nimmt, dann wird relativ klar, dass zwar natürlich Leadership, Führung da sein muss, aber dass man nur mehr die Menschen in den Mittelpunkt drücken muss.
Also ein Punkt vielleicht noch zum Buch, was sehr viel Freude macht beim Lesen, ist dann immer auch die Geschichten aus den alten Stämmen, die sie heranzieht, vom Voodoo-Priester über den afrikanischen Ndangu oder Ndebe. Also das hat mir immer gut gefallen, dass man dann über diese Vergleiche von was in den Stämmen passiert, in die Organisation blickt. Aber genau einen Vergleich habe ich noch aus dem ersten Teil, der so toll ist, was Kultur bedeutet, nämlich sie schreibt, Kultur befindet sich im Raum zwischen den Menschen. Also was die Menschen, wie unsichtbare, das ist ganz toll, wie die Menschen sind mit unsichtbaren Fäden verbunden und die bewirken eben, dass eine Gruppe sich mehr als, also die Summe der einzelnen Individuen ist. Und da hat sie dieses Bild vom Teller Spaghetti, das ich so großartig finde, nämlich wenn man sich vorstellt, man will mal aus einem Teller Spaghetti eine einzelne rausziehen, man hat immer ein Knäuel auf der Gabel, das man dann kaum in den Mund gesteckt bekommt. Und das fand ich auch nochmal ein sehr schönes Bild, um diesen Zusammenhang darzustellen, also dass Kultur das verbindende Element einer Gruppe ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu erhalten oder, wenn man es verändert, nicht zu zerbrechen oder zu sagen, alles Scheiße, braucht kein Mensch, Kultur ist schlecht, sondern eben zu gucken, hey, ich habe das Knäuel jetzt auf der Gabel, wie kriege ich das Knäuel gelöst? Das fand ich nochmal ziemlich cool.
Ja, über diesen Satz bin ich tatsächlich auch gestolpert und da muss ich auch sagen, da hat sich bei mir auch ein bisschen Veränderung eingestellt. Ich habe früher das mit Kultur, manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen belächelt, weil es ja doch irgendwie so Hype auch geworden ist, Kultur, Cultural Change und so weiter. Aber wenn man diesen Satz mal in sich wirken lässt, dann stimmt es einfach, dass egal wo du hingehst, ob das in der Zwischen, also es sind immer zwischenmenschliche Beziehungen, aber in der Ehe ist oder im Unternehmen ist oder mit Freunden ist, du hast irgendwo eine Kultur und da kommen wir ja, glaube ich, später dazu. Diese Kultur besteht aus Ritualen, aus Totems, aus Gewohnheiten. Und ohne das, ich möchte gar nicht sagen, ohne das geht's nicht, sondern die ist einfach da, wie du sagst. Und wenn man sich dem bewusst wird, dann weißt du auch, dass es auch in jedem Unternehmen eine Kultur geben muss, die Leute zusammenhält, aber die auch per se von selber entsteht durch die Leute. Das ist jetzt natürlich schon sehr philosophisch, aber das zum Realisieren, das ist schon, ja, ist ein tolles Gefühl oder sagen wir Erfahrung, die bleibt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also mir geht es auch so. Das ist dieses, du bekommst eine andere Perspektive auf die Menschen, die dich umgeben, auf die Kanzleien, auf die Organisationen und Netzwerke. Also ich habe auch einen anderen Blick jetzt gewonnen über unser Delphinet-Netzwerk, über Freundeskreis oder die Kanzleien, in die man reingeht. Und das bewirkt das Buch dann so im Nachhall, dass man da so das, wenn das mal in sich sackt. Und das passt jetzt ja super, weil der zweite Teil heißt ja auch, es geschieht in den Beziehungen. Und da wird nochmal aufgezeigt, also wie in den Kulturen Beziehungen geregelt werden. Oder nicht wie, sondern welche
Welche?
Fragestellungen. Genau. Und die will ich ganz kurz hier benennen, weil ich finde, das ist wichtig, nochmal sich genau für diesen Blick in die eigene Unternehmung, in die eigene Kanzlei, das zu verinnerlichen, weil sie sagt, es gibt fünf Arten von Beziehungen, die jede Kultur für sich regelt. Das ist einmal innerhalb der eigenen Gruppe, wie regeln wir die Dinge gemeinsam? Es gibt die Gruppenleiter und Macht, wer bestimmt, was geschieht? Es gibt die Beziehungen zu den außenstehenden Kunden und Konkurrenten, wie betrachten wir andere? Die Beziehungen zu Zeit, Raum und Kosmos, das ist auch ein schöner
So
Gedanke. Was
interessant.
ist, wenn Worte versagen? Das ist so interessant, sich das zu durchdenken. Und die Beziehung in Bewegung, also wie sieht Beziehungspflege und Management bei uns im Miteinander aus?
Also genau diese, auch da wieder, es liegt irgendwo auf der Hand, aber wenn das halt dann doch mal auch wissenschaftlich, und da sind wir wieder bei den Anthropologen, wissenschaftlich nicht nur durch Studien belegt ist, sondern durch Jahrzehnte, Jahrtausende von menschlicher Entwicklung oder menschlicher Geschichte, dann kriegt das nochmal einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Seriosität dieser Gedanke. Und dann wird einem wieder klar, dass egal wo wir uns bewegen, dass hier irgendwo eben Beziehungen durch Kultur auch entstehen und Beziehungen Kultur auch formen, sage ich jetzt mal.
Genau. Und in dem Kapitel, da fand ich das dann so gut, weil da wird dann so langsam klar, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, sich Kulturen schon vor 1000 Jahren gestellt und beantwortet haben. Das einfache Beispiel, naja, heutzutage, wir reden alle von New Work und digitales Leben und wir nennen uns ja schon die digitalen Nomaden. Und sie sagt, naja, dann gucken wir doch mal zu den Nomaden, wie die Kultur, Beziehung und Zusammenhalt geregelt haben und was können wir daraus lernen? Also das finde ich, das ist so spannende Gedanke, na gut, ich bin ja auch keine Anthropologin, wäre ich nicht drauf gekommen, aber das einfach nochmal sich anzugucken unter dem Gesichtspunkt und eben, es braucht mehr als sie sagt, es braucht bei digitalem Arbeiten mehr als Bricks and Bytes, also Raum und Werkzeuge, sondern auch, sie stellt dann immer so gern Fragen, die habe ich mir aufgeschrieben. Ja, wenn jetzt alle tatsächlich digital arbeiten, an welchem Ort und wo können junge Kollegen und Kolleginnen ältere treffen, um von ihnen zu lernen oder sie zu beeindrucken? Da denkt man so gar nicht drüber nach.
Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon welchen Punkt von diesem Beziehung, von diesem Chapters jetzt ist, aber das mit dem digitalen Nomaden fand ich unglaublich interessant, weil wenn du das liest, ja dir sofort auch, also die digitalen Nomaden ja irgendwo aufkommen und du ja auch wieder adaptieren kannst. Die haben auch kein festes Zuhause gehabt. Digital Nomads gibt es ja jetzt auch und ist ja auch gerade ein großes Thema. Trotzdem haben sie immer wieder Rituale, Gewohnheiten, Gepflogenheiten entwickelt, um, wie du sagst, mit Älteren, das kann man jetzt als Adaption für Führungskräfte nehmen, sage ich jetzt mal, oder mit High Potential, sagen wir, immer wieder in Austausch zu kommen. Ob das diese, wie sie ja, glaube ich, schon, ob es symbolträchtig sagt, diese Campfires, diese Lagerfeuer sind, oder ob das andere Zusammenkünfte sind, aber dass es trotzdem sie als Nomaden erstmal keine feste Verankerung in räumlicher Natur haben, sie trotzdem aber intermenschliche Beziehungen verankert haben und die auch wichtig waren für die. Fand die unglaublich interessant, was ja dann auch wieder irgendwo in die Gegenwart transferiert werden kann, ist auch das Thema wie bei den Nomaden, wie bei der Eskimos. Und auch das ist, liegt wieder auf der Hand. Aber wenn man es liest, dann denkt man es erstmal dran, dass deren Häuser alle gleich aussehen. Da gibt es keinen Unterschied von der Eingangstür über Statussymbole oder sowas. Und wenn man heutzutage an Formen oder Arbeitsplatzformen im New Work denkt, wo man auch der Chef mit den Angestellten zusammensetzt oder es Gemeinschaftsräume gibt, dann sind das ja auch genau diese gleichen Ansatzpunkte da davon. Bei den Nomaden fand ich es ganz extrem, diese Adaption in die Gegenwart.
Wobei, da habe ich gestutzt, weiß ich auch noch nicht, komme ich selber im Kopf noch nicht klar dazu. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Sie schreibt, dass Statussymbole sind wichtig. Es gibt immer ein Ranking. Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Irgendwo anders schreibt sie auch, Es ist ein menschliches Bedürfnis, Hierarchien herauszubilden. Da sprengt sich mein linkes Herz gerade etwas, so nach dem Motto, nein, ich will keine Hierarchien in diesem Sinne. Aber trotzdem, wenn man es liest, wird es einleuchtend. Es braucht auch diese Statussymbole und natürlich braucht es jemanden, der leitet, der sagt, wo es lang geht, auch bei den Nomaden und der dafür eine privilegierte Stellung hat in dem Volk.
Also ich wollte es gerade fragen, ob der Begriff dein linkes Herz auf die körperliche Seite bezogen ist oder auf die
Nee,
politische, aber du
in
hast ja
dem
gerade
Fall.
selber die Antwort dazu gegeben. Nein, Spaß beiseite, beziehungsweise das ist ja jedem selber überlassen. Aber mir geht es im Endeffekt genau ähnlich. Ich bin ja auch, und ich glaube, das weißt du auch und das wissen auch diejenigen, die mich kennen, dass ich eher, sage ich mal, gegen Hierarchien bin, weil ich einfach glaube, dass es einfach nur zeitgemäß ist, hier von oben herab Befehle zum Geben oder geschweige Orders zum Geben. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es aber für alle Beteiligten, sie hat ja auch in irgendeinem Chapter, manchmal muss man so ein englisches Buch dann auch mal englische Wörter be benutzen, hat sie ja dann auch diese Gegensätze gebracht, wie du sagst, Hierarchie, Gleichheit, Individualismus, Kollektiv. Wir Menschen sind einfach so und wir wollen Sicherheit, wir wollen aber auch Veränderungen haben und diese Pole zusammenzuhalten, zusammenzubringen und aus beiden das Beste draus zu ziehen. Ich glaube, das ist die Kerndefinition von, ja, auch da muss man englisches Wort nehmen, von Leadership, sage ich jetzt mal. Hier immer den Mittelweg da dazu.
Ja, genau. Und da, also diese Begriffe, das manchmal funktioniert es auch besser im Englischen, finde ich. Sie schreibt ja auch, also bei diesen Dilemmata, was Gruppen und Kulturen auszeichnet, ist das Oneness und Meanness unter einen Hut bekommen. Ne? Also dieses, auf einer Seite gibt es die Gemeinschaft und auf der anderen Seite möchte ich in der Gemeinschaft auch als Individuum wahrgenommen werden. Wie du sagst, das ist die hohe Kunst der Führung heutzutage. Oder nicht nur heute, sondern immer schon.
Immer
Ja,
schon, das
das,
ist ja,
genau.
ich glaube, dass das, aber das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung, aber ich glaube, dass dieses Zeitalter, ich habe gerade auch ein Buch gelesen über New Work, wo dann auch so die berühmten Fabriken in der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts waren, wo ja Arbeiter wirklich ja irgendwo schon als Material irgendwo gesehen worden. Ich glaube, das war meines Erachtens nur eine kurze, wie soll ich sagen, kurze Phase im gemeinschaftlichen Zusammenleben. Heutzutage lebt Kosmos wie Unternehmen von jedem Einzelnen, dass das zusammen ein Ganzes ergibt. Und ich glaube, wer heutzutage so noch Unternehmung führt, der sollte unbedingt einen Anthropologen zum Change-Prozess dazu nehmen.
Ja, genau. Aber in dem Kapitel sind mir noch zwei Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Das eine, das musste ich einfach lachen, bei dieser Nomadenkultur, also wenn wir uns immer weniger physisch sehen und trotzdem schauen, dass eine Kultur entsteht, dass die Beziehungen funktionieren, dann braucht es eben diese inspirierten Versammlungen. Also einmal im Jahr, das haben ja diese Kulturen alle dort wirklich gut gemacht. Und dann ist das Wichtige, also es muss ein echtes Highlight sein. Und dabei sein ist wichtig und du wirst auch, also wenn die Stämme überreden sich auch untereinander und du musst kommen und es wird so toll und es wird so super, aber wer nicht kommt, wird auf ewig verbannt. Da habe ich gelacht, weil ich mir dachte, wenn ich dann so an die uninspirierten Weihnachtsfeiern denke von Kanzleien oder anderen Unternehmen
Ich wollte
oder
es gerade sagen, weil es steht ja, glaube ich, im Buch dann sogar drin, dass, also manchmal geht es ja das Buch doch auf ganz aktuelle unternehmerische Gegebenheiten ein und wie du sagst, dann diese 10, die man natürlich für jeden Arbeitnehmer ist nur eine Weihnachtsfeier, aber wieder diese Weihnachtsfeier, wo du genau weißt, wie es abläuft und keine richtig Lust drauf hat. Ich glaube, das meinen die mit Sicherheit nicht, indem sie sagen, man muss auch immer wieder Zusammenkünfte haben, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind mittlerweile andere Events, andere Formen der Zusammenkunft, die da deutlich gefragter sind.
Ja, genau. Und letztlich, das kommt dann ja im nächsten Kapitel nochmal, bei diesen Zusammenkünften geht es auch immer ums Lagerfeuer. Also diese Geschichten pflegen oder neue Geschichten schaffen das Miteinander. Also da auch drüber nachzudenken, wenn ich ein Betriebsfest mache, wie gelingt es mir, dass es wirklich, wo auch alle Lust drauf haben, wo alle gerne hinkommen. Und bitte, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt in einem der Podcasts, bitte nicht die Teambuilding-Maßnahme, wo sich alle im Hochklettergarten austoben sollen, um Vertrauen zu lernen. Klar ist, dass Höhen, die meisten Menschen haben Höhenangst. Also, dass man da echt hinguckt, wie gestalte ich das wirklich spannend für meine Mitarbeiter, dass die Spaß da haben.
Also ich glaube, dieses Lagerfeuer, ich habe dann echt, weil, wie gesagt, wenn du jetzt dann ein englisches Buch als nicht in deiner Muttersprache liest, dann versuchst du, oder dann denkst du dir manchmal schon, nimmst du dieses Wort jetzt für bare Münze oder ist das irgendwie Adaption oder so? Und wenn ich denke, okay, wir können jetzt ja hier nicht für 70 Leute Lagerfeuer machen, aber diese Zusammenkunft und das eben zu was Besonderem machen, ich glaube, das ist gerade in Zeiten, wo, ich glaube, wir sind uns mittlerweile fast alle darüber einig, dass rein Remote-Arbeit nicht funktionieren wird, aber dass hybrides Arbeit irgendwann State of the Art sein wird, sage ich jetzt mal. Da wird es immer wichtiger durch Events, durch gemeinsame Geschichten natürlich auch, da kommen wir wahrscheinlich auch nachher auch noch drauf, die Kultur überhaupt mal am Leben zu halten. Ich weiß nicht, ich glaube, das war beim ersten Lockdown schon, hat Twitter, glaube ich, war es mit das erste Unternehmen, wo gesagt hat, von jetzt ab per se keine Präsenzpflicht mehr. Also also nur noch Homeoffice, wer will. Ich meine jetzt, ernst, ich habe mir damals schon gedacht, wie willst du in so einem Umfeld der Unternehmenskultur aufrechterhalten? Sehe ich unglaublich schwierig an. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, so Corona will, haben wir jetzt bald mal wieder ein natürlich an der freien Luft, ein Betriebsausflug, nennen wir es jetzt mal, wie sich die Leute darauf freuen und wie auch, wie ich weiß, wie unsere Feste in der Vergangenheit im Ablauf sind, was da für Energie da war und wie man sich da tageweise darauf vorbereitet hat, dann ist das was, davon lebt der Unternehmen auch. Weil sonst sind wir wirklich nur auf der Werkbank, wo jeder danach heimgeht und sagt, er hat jetzt 8 Stunden abgesessen. Und das kann und wird meines Erachtens auch nicht mehr die Zukunft sein.
Ja, genau. Das hat mich da auch nochmal berührt, weil das hat sie ja auch geschrieben. Die letzten Jahrzehnte waren so extrem geprägt von, es wird immer effizienter. Wir gucken uns die Prozesse an und effektiver, Effizienz ist das Gebot der Stunde. Und die Kultur wurde darüber vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder vergessen. Aber das, was ein Unternehmen ausmacht oder eine Kanzlei, ist dieses Miteinander und dass die Menschen, die da arbeiten in der Organisation, sie sich identifizieren damit und das können die ja, also keiner identifiziert sich mit dem Buchungssatz vom Mandanten.
Richtig,
Ho
ja.
hoff ich jedenfalls. Aber die Menschen identifizieren sich mit den anderen Menschen in der Kanzlei, in der Organisation. Und insofern da zu gucken, dass diese Feiern, diese Lagerfeuer eben toll sind und genau diesen Kulturbeitrag leisten, das ist total wichtig.
Muss ich ganz kurz, weil du das Wort Effizienz gerade in den Mund genommen hast, da war ich glaube mit dem einen der ersten Beschreibungen von Beziehungen, war doch das, wie waren das jetzt nochmal? Genau, da war auch bei irgendeinem Stamm haben Missionare waren vor Ort und die haben doch relativ überschaubar Behausungen gemacht. Und dann haben die Missionare denen Äxte geschenkt, in der Hoffnung, dass die mit den Äxten schneller, größer und besser bauen können. Die Stämme dann eben nach getaner Arbeit dann immer unterm Baum gelegen sind, so bildlich gesprochen und wahrscheinlich auch tatsächlich und heutzutage würde man sagen, gechillt haben. Und was machen die Stämme? Die bauen die gleichen Häuser in 3 Stunden weniger der Zeit und nehmen diese 3 Stunden auch wieder zum unterm Baum chillen, Entschuldigung, wenn ich so sage. Und
Ja,
das, was
genau.
du mit Kultur meinst, das ist einfach dieses ständig mehr effizient oder ständig schneller. Das ist halt unsere Kultur. Aber wenn andere hier mehr Sinn in Muße sehen oder von mir aus auch Meditation oder Wasser, was weiß ich auch immer, dann ist es per se nicht schlecht. Im Gegenteil, vielleicht
Ja.
manchmal sogar besser als das, was wir betreiben.
Ja, genau. Also bei dem Stamm habe ich mir auch gedacht, ach, da könnte ich mir auch vorstellen zu leben, weil da war ja quasi, je mehr du faul herumgelegen bist, aber es ist ja nicht faul, sondern gechillt herumgelegen bist, desto höher war dein Ansehen im Stamm.
Richtig.
Also der am wenigsten gemacht hat, das war der Chef. Na gut, gilt heute vielleicht auch in einigen Unternehmen nach wie vor.
Das hast du gesagt, gell?
Das habe ich gesagt, genau. Ja, lass uns mal zu dem dritten Teil übergehen, das Bauen und Versetzen von Totempfählen, den kulturellen Übergängen. Wie fandst du die Idee mit den Totempfählen?
Naja, am Anfang, es war, glaube ich, nach ziemlich genau 2 Drittel des Buches, weißt du ja, dass es wirklich um Anthropologie geht und überrascht dich erstmal nichts mehr in diesem Buch, sage ich jetzt mal. Aber wo dann von Totempfählen liest, dann denkst du, okay, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen strange, was das mit Unternehmenskultur zu tun hat. Aber auch das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ja wirklich nur eine Symbolik für irgendein bindendes Element, was jedes Unternehmen hat. Sei es das Logo, sei es gemeinsame Geschichte, sei es irgendwie Farben, sei es ein Headquarter. Jeder, auch im Unternehmen wie im zwischenmenschlichen Bereich, hat gewisse Symboliken, die einen zusammenhalten. Und wenn man das daraus zieht, dann wird es schon klar, dass wir auch in unseren heutigen Zeiten mit Totempfählen arbeiten.
Ja, genau. Und was ich da so gut dran fand, ist, dass sie anhand dieses Bildes vom Totempfahl ja einfach nochmal, also sie sagt ja, es gibt fünf Typen von kulturellen Übergängen, dass sie die da dran nochmal aufgezeigt hat. Und das ist, wenn du es auf ein Unternehmen überträgst, ist es der klassische Lebenszyklus eines Unternehmens von der Gründungsphase, das ist die kulturelle Gestaltung. Da steht die Frage an, also wir bauen erstmal den Totempfahl, um damit Gemeinsamkeit zu schaffen. Dann geht es um Kontinuität, um in der Regel auch die Wachstumsphase. Sie schreibt es dann so schön, wir haben einen wunderschönen Totempfahl, wie präsentieren wir ihn? Und dann kommt mein Lieblingstyp, die Neuausrichtung, nämlich irgendwo auf dem Dachboden muss doch noch ein Totempfahl stehen. Wo war der denn? Also wenn sich die Kultur irgendwie, wenn sich die Organisation verliert, nicht mehr weiß, Sinn und Zweck, wohin steuern wir eigentlich? Das fand ich irgendwie als Bild sehr, sehr schön. Und dann gibt es natürlich Heilung, also wenn der Totempfahl neu gerichtet werden muss oder ein ganz neuer aufgestellt werden muss. Also das fand ich nochmal Bild her, wie eine Gesellschaft oder auch ein Unternehmen eben, welche Phasen das durchläuft. Und da gibt sie dann ja Hinweise, Anleitungen, Beispiele aus der Vergangenheit, aus anderen Kulturen, wie man damit umgehen kann.
Aber was mir da ganz wichtig ist, weil wir jetzt ja dann auch wieder viel das Wort Kultur wirklich benutzen und wie wir beide gesagt haben, vielleicht für manche hört sich dann doch irgendwo so abgehoben an, aber überall sind Kulturen oder überall gibt es eine Kultur, sei es im Unternehmen, sei es in der Gesellschaft. Und ich habe interessanterweise war auch ein Teil, wo glaube oder ein Begriff, eine Begrifflichkeit, wo in dem Buch mehrmals vorkam, das war von einem Forscher, ich glaube Dunbar oder Dunbar hat der geheißen, diese magische Zahl 150. Weißt du, was ich meine? Liest, glaube gerade oder im Hörbuch vom Yuval Harari, da geht es auch um Entwicklung der Menschheit. Und auch da habe ich es zum ersten Mal gehört und dann lese ich es in dem Buch wieder und dann macht es natürlich sofort plopp bei einem und denkst du, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Und für die Zuhörer, dieser Wissenschaftler hat ja wohl empirisch herausgefunden, dass eine Gruppe bis zu 150 Menschen kannst du noch mit persönlichen Kontakten, mit persönlichen Kennen im Griff haben. Ist jetzt, im Griff ist vielleicht falsch, aber kann sich organisieren. Aber alles darüber hinaus braucht definitive Kultur oder auch Untergruppen, wo ja auch wieder Kultur notwendig wird, um einen Zusammenhalt zum schaffen. Und auf was ich hinaus will, selbst in kleineren Einheiten, selbst in kleineren Unternehmen brauchst du so eine Kultur, um alle Untergruppen, um alle verschiedenen Strömungen irgendwo zusammenzuhalten, ist so machtvoll, so auf ein gemeinsames Ziel zu bringen.
Ja, genau. Und interessanterweise, also die Dunbar-Zahl wird es ja genannt, der hat es ja tatsächlich an alten Stämmen erforscht. Aber das wurde tatsächlich schon in die Neuzeit übertragen, nämlich man hat mal geguckt, wie viel Menschen kennt jemand im Durchschnitt, mit denen er Beziehungen pflegt. Also jetzt nicht der Nachbar im Restaurant, sondern die schreibt ja auch von Level 1, 2, 3, 4 Beziehungen, Level 1, 2, 3. Und es sind im Schnitt immer 150. Sogar auf Facebook hat der Mensch im Durchschnitt 150 Freunde. Da merkt man wieder, die Übertragung vom Alten ins Neue funktioniert. Also diese Werte haben Gültigkeit und die muss man dann auch immer mit ins Kalkül ziehen. Genau.
Super interessant, ja.
Einen Punkt habe ich noch und wir sind ja schon wieder hier voll in Zeit, wo sie dann schreibt, also wenn es um diese kulturelle Veränderung geht von Unternehmen oder den Aufbau von Kultur, dann sind Rituale so wichtig. Und im ersten Moment denkt man ja, Ritual, da denke ich vielleicht an die Kirche und ich muss zum Abschluss beten oder sowas, das will ich nicht unbedingt. Aber sie erklärt noch mal, dass das wichtig ist, dass über diese Rituale diese Gemeinsamkeit entsteht und dann diese Lagerfeuergeschichten und dass man die auch wirklich bewusst einführt und pflegt. Also das wollte ich da auch nochmal mitgeben, dass man das nicht so abtut, als meine Güte, müssen wir jetzt wirklich jeden Dienstag dieses blöde Frühstück machen mit allen, sondern das als positiv pflegen für die Unternehmenskultur.
Also ich glaube auch, dass Rituale zum einen komplett unterschätzt werden, weil es, wie du sagst, oftmals so, was sollen jetzt Rituale? Und zum anderen aber auch gar nicht registriert werden, wie viele Rituale es in einer Firma gibt. Und wenn man dann, es geht ja auch viel auch immer um Change, sage ich jetzt mal, wenn man sich bewusst wird, dass Rituale gewisse Sicherheit erzeugen oder Zusammengehörigkeit erzeugen, genau diese zwei Sachen, ja, eine der Kernpunkte sind, dass Change, und man kann das Wort ja schon fast nicht mehr hören, Transformation funktioniert, dann weiß man, wie wichtig es ist, sich überhaupt über sowas bewusst zu machen, dass es im Unternehmen gibt oder geben sollte und sowas auch zum Pflegen.
Aber weil du bei dem Punkt bist, nochmal Veränderung, das hat mir auch nochmal gut gefallen. Dieses, wenn in einem Unternehmen, ja, wir wollen einen Veränderungsprozess, dann denkt der klassische Manager, ja, jetzt gehen wir mal von A nach B oder von ist zu soll und alles ist tippitopp. Und sie sagt, was da immer vergessen wird, ist, es gibt einen Raum dazwischen, der tut weh, der muss wehtun, der braucht seine Zeit und der ist eigentlich der wichtige Raum. Also das ist eigentlich der wichtigste Zeitraum in einem Veränderungsprozess und dem muss man Aufmerksamkeit schenken. Und da, jetzt kommen wir dann doch nochmal ins Spiel, dafür braucht es den Magier. Also derjenige, der, ich finde es aber das Bild schon sehr schön, es braucht immer einen, sagen wir, Bürgermeister, der ist fürs praktische Geschäft da, der sagt, das und das ist zu tun, so und so wird es erledigt. Und es braucht aber einen, der sagt, okay, wir sind in Unsicherheit Zeit. Wir wissen auch nicht, wie es ausschauen wird zum Schluss, aber wir kriegen es hin. Der Schamane, der einfach das Wissen hat, es wird gut, auch wenn er noch nicht weiß, wie es funktioniert. Aber der dich mitnimmt auf diese Reise. Das fand ich als Bild super. Und das sind eben so Berater, entweder von außen oder wenn es in einem Unternehmen ist, sollten diese zwei Funktionen auch immer getrennt sein.
Ja, absolut. Mir ist es trotzdem nochmal wichtig, weil auch das, und sagen wir, der Podcast dient ja auch dazu, die Lehren aus dem Buch zu ziehen. Und wie ich es gerade gesagt habe, das Wort Change wird ja wirklich überstrapaziert und es kann keiner mehr hören. Aber wenn man bedenkt, dass egal in welchen zwischenmenschlichen Beziehungen wir uns bewegen, dass es immer Wandel gibt, dass immer Wandel gab. Und ich glaube, wir haben es ja auch beim Podcast über den Rutger Bregmann gesagt, wie es vorher, ohne jetzt zum Wiederholen, was für uns normal ist, war vor 50 Jahren undenkbar. Natürlich, das müssen andere entscheiden, aber die Möglichkeit besteht, dass der Wandel schneller wird. Aber Gesellschaften, Unternehmen, alles war schon immer in einer Veränderungs- oder hat sich schon immer verändert. Vielleicht sollte man das auch ein bisschen mehr wieder realisieren, dann wird dem ganzen Veränderungsthema auch ein bisschen der Schrecken genommen. Klar, es stehen wir vor manchen Aufgaben, wo keiner weiß oder wo schwierig sind, sagen wir jetzt schon die Zukunft daraus zu sehen, aber eine gewisse Art von Wandel ist, egal in welchem Bereich wir uns bewegen, normal. Um den letzten Satz von dir: Natürlich brauchst du auch in Unternehmen immer wieder Leute, ob das jetzt Schamanen oder sagen wir Symboliken wie Schamanen sind, aber die dafür stehen, die Leute auch mitnehmen, zu versuchen natürlich, zumindest, sage ich jetzt mal, und auch da, ja, da gewisse die Hand reichen, würde ich es mal nennen. Das braucht es mit Sicherheit, ob die jetzt extern oder intern kommen. Das, denke ich, muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, beziehungsweise auch nach den vorhandenen Ressourcen entscheiden.
Ja, genau. Aber das finde ich schön, weil das ist jetzt nochmal ein guter Abschluss. Ich denke nämlich auch, und da ticken wir ja gleich, Wandel, die Veränderung ist nicht die Ausnahme, sondern das ist das, woraus unser Leben besteht. Immer schon. Und insofern dem nicht so dieses schwierige, anstrengende
Richtig.
immer umzuhängen, diesen Mantel, sondern zu sagen, hey, nehmen wir es doch mal so, wie es ist. Veränderung bestimmt unser Leben, gehen wir damit um und der Schamane oder die Magier und auch der Chef, Chief in Order, wir sorgen dafür, dass uns das gemeinsam gelingt mit euch und jeder ist dran beteiligt. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen guten Schritt vorwärts gemacht.
Haben wir viel erreicht, das ist richtig, ja.
Super. Dann sage ich mal wieder Danke, Peter. Das war eine sehr spannende Unterhaltung über ein super spannendes Thema. Und das war bestimmt nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben.
War mir immer wieder eine Ehre und hat riesig Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Alles klar, Peter. Danke, bis denn. Ciao.
Mach's gut, tschüss.